Warum ist Haltung überlebenswichtig? Heute möchte ich über sinnstiftendes Unternehmertum in Zeiten von Krisen sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12. Mein Gast ist Jürgen Schöntauf, einer der Gründer von Sinnstifterkultur. Gemeinsam mit seiner Frau Sonja begleitet er Unternehmen auf dem Weg zu einer werteorientierten Kultur. Natürlich gehört Nachhaltigkeit dazu. Gerade in unserer Zeit von Multikrisen, ständigen Veränderungen und der großen Transformation natürlich wird Sinnstiftung immer wichtiger. Wie hängen Haltung, Werte und Sinn eigentlich zusammen? Wie können Unternehmen diesen Weg authentisch gehen? Es geht mal sicher nicht um nice to have. Freut euch auf ein Gespräch mit Jürgen, der seine Erfahrungen, Gedanken und praktischen Beispiele teilt, die uns alle inspirieren können. Da bin ich mir sicher. Wie können Unternehmen Sinn wirklich leben und was hat das alles mit Krisenfestigkeit zu tun? Wir legen jetzt einfach los. Herzlich willkommen, lieber Jürgen Schöntauf.
Ja, hallo Enrico. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf. Das freut mich besonders.
Ja, schön. Wir haben das schon lange geplant und ich freue mich, dass es heute klappt. Ja. Vor allen Dingen einer speziellen Location, aber das verraten wir jetzt noch
nicht.
Das verraten wir nicht, ne? So, fangen wir ganz persönlich mit dir an. Also was bedeutet eigentlich für dich, den lieben Jürgen, vielleicht auch für Sonja, vielleicht habt ihr auch Unterschiede, sinnstiftendes Unternehmertum?
Es ist eigentlich ganz einfach. Also es hat mit Verantwortung zu tun. Unternehmen haben ja eine große Verantwortung in unserer Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Und zwar auch zum Beispiel, dass sie Menschen dazu bewegen können, umzudenken und auch anders zu handeln. Also kurz gesagt, sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet für uns, Verantwortung zu unternehmen für die Gesellschaft, für die Umwelt und natürlich für die Menschen, mit denen sie zu tun haben.
Mhm. Jetzt habe ich in meiner Karriere viele Unternehmen, Menschen kennengelernt, die natürlich Sinnstiftung wollen, die wollen Haltung zeigen. Dass da jemand aber seine Brötchen mitverdient und das so nach vorn stellt und nicht erst Erträge oder andere Dinge, die die meisten bewegen oder Einkünfte, ist schon eine Besonderheit. Also zumindest in meiner Bubble. Wie ist es dazu gekommen, dass das für euch so wichtig ist und euch so motiviert und persönlich geprägt hat? Also warum ist es in eurem Leben der Mittelpunkt eures Tuns?
Da muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen in unsere Geschichte. Ich bin ja eigentlich Grafikdesigner, also Kommunikationsdesigner. Meine Frau ist PR-Expertin, Texterin und wir haben zusammen auch eine Kommunikationsagentur. Und wir haben damals persönlich einen sehr, sehr schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Unsere gerade frisch geborene Tochter mit 4,5 Monaten erkrankt an Leukämie, ist dann auch leider verstorben nach etwas über einem Monat. Und das hat uns natürlich in eine schwere Krise gestürzt. Und wie das dann häufig so passiert, fragt man sich natürlich, boah, ist eigentlich das, was wir machen, ist das eigentlich sinnvoll, was wir hier machen? Das kommt irgendwie ganz automatisch. Und wir haben überlegt und beziehungsweise wir hatten ja ohnehin erstmal eine lange Phase, bis wir wieder auf den Beinen waren. Und dann haben wir auch immer wieder überlegt. Und für mich war dann irgendwann klar, naja, es ist halt, Kommunikation ist halt das, was ich kann und was mir Spaß macht. Ich könnte jetzt auch Seelsorger werden oder eine Kinderkrebsstiftung gründen, wie das manche andere gemacht haben, aber das war alles nicht meins. Aber Kommunikation ist was mir Spaß macht und was ich liebe. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, naja, wenn ich vielleicht mit der Arbeit, die ich mache, es schaffe, Unternehmen zu helfen, dass sie wiederum ihre Mitarbeitenden positiv, wertschätzend behandeln, dann habe ich doch auch unheimlich viel erreicht. Mir ist dann mal was über den Weg gekommen, da stand drin, also jeder Mensch hat so 10 Kontakte im Schnitt, mit denen er immer viel zu tun hat. Familie, gute Bekannte oder Freunde, 10 Kontakte. Wenn ich jetzt im Unternehmen arbeite, das so 100 Mitarbeiter hat und wo eine miese Stimmung herrscht, keine Unternehmenskultur, keine Werte, die Leute haben eigentlich alle schon innerlich gekündigt, dann nimmt man das mit nach Hause. Und das ist das Interessante, was diese Studie ergeben hat. Die Leute nehmen interessanterweise das von der Arbeit mit nach Hause, aber familiäre Schwierigkeiten nehmen sie nicht mit ins Unternehmen. Das können sie irgendwie an der Tür abgeben, umgekehrt nicht. Das heißt, eine schlechte Stimmung im Unternehmen potenziert sich und betrifft das nicht nur die 100 Leute, sondern 1000. Und wenn man das dann mal umdreht und sagt, boah, wenn dieses Unternehmen plötzlich eine positive Unternehmenskultur hat, eine gute Stimmung hat, den Leuten es gut geht, die gerne dorthin arbeiten, dann habe ich doch den gleichen Effekt, nur andersrum. dann habe ich auch vielleicht den Effekt, dass das auf 1000 andere sich positiv auswirkt, weil diese Personen einfach gut drauf sind. Und dann hat man doch auch unheimlich viel bewirkt. Und das war so, dieser Gedanke war so am Ende so ein bisschen der Auslöser dann mit dem, was uns selbst passiert, was wir gesagt haben, das ist ein guter Weg, damit können wir, ja, damit können wir gut leben und so wollen wir arbeiten.
Okay. Ein Schicksalsschlag, den man wirklich niemandem wünscht an der Stelle. Und ich glaube, jeder Übergang jetzt zur nächsten Frage wäre wahrscheinlich sowieso nicht passend. Aber du hast gerade gesagt, Positives zu multiplizieren. So würde ich es jetzt mal mit zwei Dingen formulieren. Jetzt sind wir gerade, habe ich vor uns anmoderiert, in Zeiten multipler Krisen, eigentlich überall, ne? Wirtschaftlich, gesellschaftlich, technologisch, überall, wo du hinguckst, kriselt. In solchen Zeiten ist natürlich Orientierung besonders wichtig, glaube ich zumindest. Ne? Also auf verschiedenen Ebenen. Fängt natürlich mit Führungskräften logischerweise an und Menschen, die viel Verantwortung tragen. In solchen Phasen, welche Rolle spielt deiner Meinung Haltung und Werte in solchen Phasen der Unsicherheit eine wichtige Rolle?
Ja, eigentlich ist das das Wichtigste überhaupt. Weil wenn ich Mitarbeitende habe, die schon generell verunsichert sind, nicht motiviert sind, dann habe ich ja ohnehin als Unternehmen schon ein Riesenproblem. Weil viele Unternehmen sich überhaupt keine Gedanken darum machen, was kostet mich eigentlich Krankenstände, was kostet mich Fluktuation, was kostet mich eigentlich Mitarbeitende, die im Grunde schon innerlich gekündigt haben. Diese Zahlen stehen ja nirgendwo, die rechnet sich auch keiner aus. Es gibt Studien darüber, die sagen, dass das ein volkswirtschaftlicher Schaden von um die 140, 150 Milliarden Euro im Jahr sind. Also Wahnsinnskosten. So, wenn ich jetzt überlege, das ist vielleicht schon außerhalb von Krisen, was passiert denn dann eigentlich innerhalb von Krisen? Also wenn das Unternehmen in Krisen rutscht, die Leute sind ohnehin schon verunsichert, das wird ja nicht besser. Es wird ja immer schlimmer. Und wenn die Motivation dann noch stärker sinkt, dann kann ich mir eigentlich schon denken, dass auch die Produktivität am Ende sinkt und natürlich es ja Riesenprobleme gibt. Ne? Und hier vielleicht auch schon mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, aber was viele Unternehmen auch vergessen, sie sagen immer, ja, es gibt, ne, wir haben ja doch eine Unternehmenskultur, ja, aber es gibt eben auch ganz viele Subkulturen innerhalb von Unternehmen. Ne? Jedes Team, jede Abteilung ist eine Subkultur und wird wiederum bestimmt von deren Führungskraft. Und da sind so viele Dinge, die da ineinander greifen, dass es im Grunde immer sinnvoll ist, sich um das Thema Haltung und Werte dann zu kümmern, wenn es keine Probleme und keine Krisen gibt. Weil dann bin ich irgendwann, wenn es welche gibt, sicher aufgestellt. Vielleicht kann ich ein Beispiel dazu erzählen.
Ja, Mann.
Und zwar, ich kenne Detlef Lohmann, das ist der Geschäftsführer von AllSafe Jungfall. Den habe ich damals in meinem Buch Sinnstifter interviewt. Da ist er auch mit drin und den hatte ich jetzt auch in meinem eigenen Podcast, Werbung.
Und die ist völlig erlaubt und da solltet ihr mit reinhören.
Und die haben 2007 einen sehr intensiven Werteprozess gemacht und einen der wichtigsten Werte, die die dort etabliert haben, war Fairness. Und das haben die dann auch sehr schnell gemacht. Und dann kam das auch kurze Zeit später hervorragend zum Tragen, denn 2008, 2009 gab es die Finanzkrise und wie viele andere Unternehmen auch, hat es auch AllSafe erwischt. Und es mussten zum einen die Leiharbeiter natürlich entlassen werden, aber die Frage war, müssen wir womöglich auch Mitarbeitende entlassen? Und dann haben die Leute zusammengerufen, haben gesagt, passt mal auf, wir wollen Folgendes machen. Wir als Führungskräfte verzichten ab sofort auf 20% unseres Gehalts und ihr als Mitarbeitende auf 10% eures Gehalts. Aber das ist quasi ein Kredit für das Unternehmen. Wir werden das zurückzahlen. Und alle Mitarbeitenden haben mitgemacht, weil es ein faires Angebot war und weil sie wussten, dass sie sich auf ihre Geschäftsführung verlassen können. Und am Ende musste niemand entlassen werden. Und schon 2010 hatten alle das Geld, was sie quasi da dem Unternehmen haben zugutekommen lassen, hatten sie es wieder zurück. Und ein anderer interessanter Effekt war auch, da kommt auch dieses Thema Fairness bei rum, die Leiharbeiter haben dann natürlich gesagt, ja klar, wir sind immer diejenigen, die zuerst gehen müssen. Es kamen auch welche zu Detlef Lohmann ins Büro, ist da sehr offen und transparent und haben auch gesagt, das ist wieder typisch, ne? Wir müssen gehen, wie immer. Und dann hat er sich mal überlegt, ja das stimmt, Leiharbeiter helfen ja eigentlich dem Unternehmen, wenn die Produktivität benötigt wird, wenn Aufträge da sind. Die sind ja ganz wichtig für ein Unternehmen, sind aber tatsächlich die Ersten, die gehen müssen und werden noch schlechter bezahlt. Und was hat er dann gemacht? Als es dem Unternehmen wieder besser ging, hat er die Leiharbeiter 50% über den normalen Satz bezahlt. Und damit haben die teilweise mehr bekommen als seine eigenen Mitarbeitenden. Das war aber okay. Er hat das transparent erklärt, haben alle akzeptiert, weil sie wussten, wir behalten unseren Job, die müssen schlimmstenfalls gehen und stehen erstmal auf der Straße. Und der Effekt war, die Produktivität wurde extrem höher, die Qualitäten wurden besser, weil die Leiharbeiter ganz anders gearbeitet haben. Also so können Werte dann am Ende in einem Unternehmen wirken. Ich fand das damals sehr, sehr beeindruckend.
Also die Beeindruckung teile ich definitiv. Das spannende Geschichte und vielleicht sogar eine Anregung für den einen oder anderen, der heute genau vor diesen Fragen steht.
Ne? Und die machen das heute immer noch so. Also es hat sich nichts geändert.
Ja, spannend. Du hast ja gerade über einen Wert gesprochen, Fairness. Ne? Also sozusagen gibt es ja eine Menge. Also ich würde sagen, zumindest die Liste, die auf Papier stehen, ähneln sich bei den Unternehmen. Also und die sind immer sehr lang, sehr umfangreich. Jetzt beschäftigst du dich ja sehr intensiv damit. Kann man sagen, dass es so bestimmte Werte in Krisenzeiten besonders tragen? Gibt es das? Kann man das irgendwie?
Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Und andererseits ist es ja auch so, wichtig ist, dass die Unternehmen ihre definierten Unternehmenswerte einfach entsprechend leben. Es gibt vielleicht etwas, was generell und immer wirkt und am Ende auch letztendlich unglaublich viel Geld spart, also eine wirtschaftliche Lösung ist, das ist Wertschätzung. Mit Wertschätzung kann ich immer viel erreichen.
Mhm. Ja, ein Thema, was immer wieder diskutiert wird und ich glaube immer zu kurz kommt. Ne? Ich glaube in guten wie in schlechten Zeiten ist eigentlich...
Ja, Wertschätzung ist auch nicht für jeden gleich gut lebbar, leider Gottes. Ne? Das ist ja neurowissenschaftlich, kommen wir da ja in bestimmte Themen. Man kennt das ja auch mit den roten, blauen, was weiß ich nicht, für Typen oder den verschiedenen Neurosignaturen. Das ist schon natürlich schwierig, aber unterm Strich müsste sich eigentlich jeder, egal welche Neurosignatur er hat, egal welcher Typ es ist, sagen, Wertschätzung ist eine irre wirtschaftliche Lösung.
Ich war letztens in der Diskussion, entbrannt am Thema Wertschätzung und Feedback, weil Feedback ist ja am Ende auch eine Art Wertschätzung. Die Frage ist nur, wenn das Feedback eben sozusagen ein paar Lösungsvorschläge oder Veränderungsvorschläge beinhaltet, ob der Empfänger es noch als Wertschätzung annimmt, ne? Weil dann fühlt sich für ihn das ja eher als Kritik an. Also war eine spannende Diskussion, müsste man wahrscheinlich mal einen eigenen Podcast zu machen.
Naja, man muss immer gucken bei der Wertschätzung, es gibt ja immer diese zwei Achsen, ne, von sehr empathisch mitfühlend bis hin zu gnadenloser Kritik auf der einen Seite und dann von der anderen Seite eben, du bist mir eigentlich vollkommen egal, du bist mir wichtig. Und dann habe ich vier Felder und dann muss man sich gucken, in welchem Feld bewegt man sich. Und ich brauche halt beides. Ich brauche halt jemand, der auch in der Lage ist, natürlich zu kritisieren. Das sind oft so, so rote Typen, also auch so leistungsorientierte Typen. Aber wenn die nichts aus der Beziehungskultur haben, geht das halt in die Hose. Während eben umgekehrt ein Feedback von Leuten, die so richtig gut in der Beziehungskultur beheimatet ist, dann eher oft so wischiwaschi ist und niemandem weiterhilft. Also da können mit Sicherheit viele Menschen einiges lernen. Ich genauso wie alle anderen auch. Es ist manchmal eben wirklich gar nicht so einfach mit diesem Thema. Und es gibt ja auch keinen Studiengang dafür.
Gibt es nicht, ne?
Nee, meine ich nachgeprüft.
Du bist der Experte, du hast das sicher überprüft, ganz genau. Jetzt reden ja viele über Purpose, ne? So, ob es jetzt alle ernst meinen, ich hoffe schon, aber trotzdem im Ergebnis unterscheidet sich es ja, ne? So, ich ahne natürlich jetzt, was du sagst, aber ich würde die Frage trotzdem vertiefen. Also, wo ist der echte Unterschied zwischen Werteorientierung, die man ernst meint, oder von bloßen Image- und Trendfilmen, die man irgendwo nett niederschreibt oder dreht?
Naja, also wenn Werte, Trend oder Zeitgeist untergeordnet sind, ist es eh schlecht, weil das ändert sich ja alles sehr schlecht und sehr schnell. Und Werte, es ist ja ein Prozess. Eine Werteorientierung ist ein Prozess, Unternehmenswerte zu etablieren ist ein Prozess und man muss da dranbleiben. Letztendlich geht es immer darum, steht die Geschäftsführung, die Führungskräfte dahinter. Also wird es wirklich von oben nach unten gelebt. Wenn das nicht ist, funktioniert es nicht. Dann kann man das von vornherein kippen und das stimmt der Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn der oben stinkt, warum sollen die unten was anderes machen, als sich die Nase zu halten und wegdrehen? Also es ist halt uninteressant. Und deswegen, das Spannende ist eigentlich, der Wert an sich ist ja auch erstmal nicht gut oder böse oder positiv oder negativ, ne? Ich sage das immer gerne am Beispiel der Mafia. Die haben auch schöne Werte, Ehre, Familie, Treue, verstehen aber womöglich ganz was anderes darunter als wir. Und deswegen, und das machen die allerwenigsten, ist es so extrem wichtig, dass man Handlungsrichtlinien für diese Werte definiert. Das heißt, man fragt sich, wann ist der Wert XY denn für uns in unserem Unternehmen erfüllt? Und das ist dann nicht nur ein Satz, der dann da steht, sondern das können auch 10 Sätze, 20 Sätze, auch 2 Seiten sein. Und das kann man wunderbar mit den Mitarbeitenden zusammen herausarbeiten. Und dann kann ich auch überprüfen am Ende des Tages, wie viele in Unternehmen immer gerne sagen, das ist ganz wichtig am Ende des Tages, dann kann ich überprüfen, wird dieser Wert wirklich bei uns gelebt oder nicht. Und wie unterschiedlich Werte wahrgenommen werden, kann man vielleicht ganz schön an dem Beispiel von dem Wert Nachhaltigkeit mal sehen. Ne? Angenommen, ich habe einen Förster, einen Biobauer und einen veganen Naturschützer. Die werden alle sagen, sie leben nachhaltig. Der Förster geht in den Wald und sagt, ich muss hier diesen Wald nachhaltig schützen. Dafür muss ich den vor Wildbiss schützen. Ich muss eine Überpopulation von Rehen vermeiden, ne, die meinen Wald zerstören. Also muss ich diese Rehe schießen. Und dann werden die natürlich auch am Ende gegessen. Der Biobauer sagt, ja, ich habe natürlich hier Hühner, ich habe auch Rinder und die leben bei mir super gut. Mobile Hühnerheime, alles ganz toll. Die Rinder auf der Weide, super Leben. Und wenn sie getötet werden, am Ende, um zu hochwertigem Fleisch verarbeitet zu werden, dann ist der Tod schnell und für die Tiere nicht quälend. Und der vegane Naturschützer wird sagen, Tiere töten geht überhaupt nicht. Also ne, das ist keine Nachhaltigkeit. So, und dann hat man schon eine Diskrepanz bei diesem Wert, weil jeder was anderes darunter sieht und versteht. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen und auch den Mitarbeitenden klar zu machen, jeder von uns hat seine persönlichen Werte. Und wenn ich als Wert Verantwortung oder Vertrauen oder Gesundheit habe, kann ich was anderes darunter verstehen als du beispielsweise. Und dann muss klar sein, passt mal auf, ihr müsst auch gucken, ihr müsst nicht diese Werte 1:1 übernehmen, die wir hier im Unternehmen haben, aber ihr müsst euch bereit erklären, die Werte mit den Handlungsrichtlinien, die wir jetzt hier gemeinsam festlegen, die müssen hier gelebt werden. Da müssen wir uns drauf committen und dann passt das. Und dann kann ich auch später evaluieren, wird sich daran gehalten oder nicht. Und ich habe eigentlich auch überhaupt gar keine Streitpunkte mehr. Wenn einer gegen so eine Handlungsrichtlinie also sich nicht dran hält, ist es eigentlich ziemlich simpel.
Ja, gutes Beispiel. Jetzt höre ich schon die ersten Stimmen. Ach, siehst du, das mit der Nachhaltigkeit, das war mir sowieso schon immer zu kompliziert.
Mist, das war das falsche Beispiel.
Nee, aber das ist ja super. Das passt ja perfekt in die Folge. Aber sozusagen, es klingt ja auch nach viel Arbeit, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Sie eben nicht nur den Wert hinzuschreiben, das ist wahrscheinlich schnell formuliert, die Umsetzungshandlungsempfehlung, Richtlinie, wie auch immer man es nennen will, sozusagen, sieht natürlich komplex aus. Wir wollen ja über Lösungen reden in dem Podcast. Ne? Ich will ja weniger. Am Problem kommt man nicht vorbei, aber wir wollen natürlich motivieren. Also, was soll denn die Unternehmerin, den Unternehmer motivieren, sich damit zu beschäftigen? Also, was sind die Chancen, wenn man bei sich über Haltung und Kultur aktiv im Unternehmen ist? Also.
Na, ich kann da ja viel erzählen. Ne? Ich bin Berater. Ich möchte natürlich am liebsten Unternehmen dazu beraten. Also das, was ich sage, ist eigentlich dazu relativ uninteressant. Aber vielleicht hilft ein Blick in die Studien. Und Studien belegen ganz klar, dass Unternehmen, die werteorientiert sind, die mit Haltung agieren, auch mittlerweile die nachhaltig agieren, dass sie schlicht und ergreifend erfolgreicher sind. Es ist pure Wirtschaftlichkeit. Es ist mittlerweile wie bei den erneuerbaren Energien gegenüber fossilen Energien. Die Erneuerbaren sind einfach wirtschaftlich. Dann brauche ich mit der Nachhaltigkeit überhaupt nicht zu kommen. Das liegt eigentlich auf der Hand. Und bei Haltung und Werte ist es nicht anders, weil das hatte ich ja gerade schon gesagt, ne? Unmotivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eigentlich schon innerlich gekündigt haben, kosten ein Unternehmen unglaublich viel Geld. Krankheitsstände. Anfang des Jahres sind wieder die Krankheitsreporte von den Krankenkassen rausgekommen. Die haben gezeigt, dass die psychischen Erkrankungen mittlerweile seit 10 Jahren fast 40% gestiegen sind. Und wenn wir von psychischen Erkrankungen reden, dann reden wir nicht mehr wie bei einer Erkältung oder einer Grippe, vielleicht von 5 oder maximal mal 10 Tagen, wo jemand fehlt, sondern da fehlt jemand 3 Monate, 4 Monate oder sogar länger. Und wenn ich mir das mal ausrechne, was das kostet, dann ist das schon enorm. Natürlich kann ich nicht jede psychische Erkrankung verhindern mit einer guten Werteorientierung oder mit Haltung, aber ich kann natürlich schon entgegenwirken, dass die Leute offener sind, mehr reden und auch vielleicht rechtzeitig sich melden und man als Unternehmen dann natürlich auch den Blick dafür hat, wo können wir denn helfen? Und dazu kommt eben die Fluktuation, dazu kommt natürlich das Thema Fachkräfte. Klar, im Moment ist es wieder, liest man überall, werden die Leute entlassen. Das ist ja der Klassiker bei Krisen, dann werden erstmal die Leute entlassen. Dann kommt jetzt natürlich die Unsicherheit durch KI dazu. Auch hier sollte man als Unternehmen mal offen und transparent und fair mit seinen Leuten umgehen. Was bedeutet das eigentlich? Und nicht einfach dann sagen, es gehen die nächsten 800. Oder man zaubert dann irgendeinen Grund aus dem Hut, warum die jetzt entlassen werden. Einfach mal reden, einfach mal transparent sein und sich überlegen, wenn die Wirtschaft wieder losgeht, und sie wird irgendwann wieder losgehen, brauche ich auch wieder Fachkräfte. Aber wo komme ich die dann her? Und warum sollen die dann ausgerechnet zu mir kommen, wenn ich mich vorher schon so arschig verhalten habe? Die kommen dann vielleicht lieber zu einem Unternehmen, das sich seinen Mitarbeitenden gegenüber fair, offen und auch transparent verhält und eben eine Haltung hat nach außen und eben nicht einfach nur so sein Mäntelchen nach dem Wind hängt, wie jetzt beispielsweise T-Mobile in den USA. Ne, wo bleibt da die Haltung? Wenn Trump sagt, keine Diversity, dann keine Diversity, bloß damit man noch schnell eine Firmenübernahme machen kann. Ich kenne jetzt mittlerweile einige Leute, die aufgrund dessen ihre Telekom-Verträge hier kündigen. Also irgendwann kostet das ein gutes Beispiel auch Disney. Ne? Disney hat auch gemerkt mit dem Einstellen der Sendung und von dem Showmaster und haben dann massenweise Leute die Verträge gekündigt und dann haben sie plötzlich gemerkt, oh, keine Haltung zeigen, kann Geld kosten.
Ja, ich muss gestehen, das war für mich auch ein Beispiel, was wieder sehr effektiv gezeigt hat, dass der Konsument doch eine Macht hat. Ne? Es wird immer gesagt, hat er nicht. Aber das war das Live-Beispiel und das waren ja wenige Tage. Ne? Also es war ja, ich glaube, 2 Wochen gefühlt, ich weiß es nicht, ne? Weil maximal, was das für eine Wirkung
gezeigt hat. Am Jahresanfang hatten wir es mit Elon Musk und Tesla. Ja. Die Zahlen von Tesla sind eingebrochen und erholen sich auch nur verhältnismäßig langsam. Ne?
Ja. Jetzt kenne ich dich ja schon ein bisschen länger, zum Glück. Und ich weiß, dass du keine Diskussion scheust. Also das schätze ich an dir. Nee, du gehst wirklich an Stellen, wo es brennt. Und du hattest gerade das Beispiel mit Krankheitstagen, ne? Dass also eine schlechte Unternehmensstimmung sicher sich da auch auf diese Dinge widerspiegelt. Jetzt gibt es ja in Deutschland gerade andere Diskussionen. Ne? Wir müssten mal mehr anpacken. Wir sollten mal nicht so ich will nicht sagen Weicheier, kann ich das hier sagen? Ist ja egal, wir sind ja alleine.
Nein, und auch die Pflegekraft, die soll statt 12 Stunden 16 Stunden arbeiten, dann kann die genauso reich werden wie Friedrich Merz. Also ich sehe da auch keine Probleme.
Also bist der Mainstream sozusagen. Ja, also den siehst du deutlich anders, ne?
Ja.
Bin ich mir ganz sicher. Brauchen wir auch nicht in die Tiefe eingehen. Ist, glaube ich, ich wollte den nur mal reinstellen, der passt da irgendwie ganz gut in der Situation. So, jetzt bist du ja bei Unternehmen und berätst das, hast aber, denke ich, hast ja viele Beispiele, wo du Entwicklungen gesehen hast. Jetzt ist das ja eine Entwicklung, die man da anstößen will, ist eine Transformation. Und wir reden ganz viel gerade über Transformation, über Digitalisierung, KI, Nachhaltigkeit, was auch immer. So, das ist in der Theorie ja immer alles einfach. In der Praxis gibt es dann mal ganz viel Widerstände. Was ist dir am häufigsten so vorgekommen, beziehungsweise wie seid ihr damit umgegangen? Wie sind die Unternehmerinnen vielleicht damit umgegangen, die du beraten hast? Weil muss ja gar nicht unbedingt von dir kommen, sondern das habt ihr gemeinschaftlich entwickelt. Oder gibt es ein Beispiel?
Also quasi so Widerstände, sich dieses Themas anzunehmen.
Ja, das ist ein Haufen Zeit, kostet Geld, Manpower, die haben wir gerade nicht. Ne?
Schon das Graf.
Und jetzt in der Krise, jetzt sagt jeder, der erste Grund wäre ja jetzt haben wir noch weniger Zeit. Ja. Ne? Also.
Schon als Grafiker habe ich immer gemerkt, der natürliche Feind des Grafikers ist der Controller. Oh. Das hat sich dann auch nicht geändert, wenn man beratend wird. Und der zweite
Feind. Entschuldigung an alle Controller, das ist mit Augenzwinkern bitte gemeint.
Und der zweite Feind, dem man begegnet, ist das Tagesgeschäft. Tagesgeschäft, also ich habe mal einen Kunden gehabt, da haben wir darüber gesprochen und dann hat er gesagt, Herr Schöndorf, das ist ein ganz wichtiges Thema und das wollen wir hier auch unbedingt anpacken. Wir haben nur gerade dieses Produktionsproblem in Rumänien und ich muss da jetzt hin und wenn ich aus Rumänien bin, rufen Sie mich an in 5 Wochen und dann packen wir das an. Nach 5 Wochen habe ich angerufen und hat er gesagt, ja, ein Lieferant in Indien ist gerade nicht so und ich weiß, das Thema ist extrem wichtig, aber ich muss da jetzt erstmal auch mich drum kümmern, ich muss nach Indien, aber wenn ich wiederkomme, dann werden wir das Thema anpacken und nach dem dritten Mal, weil dann irgendwas in Ungarn oder weiß nicht mehr wo war, man kann das dann sinngemäß ersetzen bei verschiedenen Unternehmen mit den Ländern, habe ich es dann auch drangegeben. Dann war klar, das wird bei denen nie sein. Anderer Kunde, der, den ich anderweitig betreut hatte, der hatte so einen Satz, der mir irgendwann tierisch auf den Nerv ging. Der, ja, das ist ein wichtiges Thema. Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und so geht das eben immer weiter, weil auch viele nicht den Blick dafür haben, dass sie vielleicht mit so einem Thema womöglich viele andere Probleme einfach erledigen könnten. Ne? Und es wird natürlich auch immer die Frage nach dem ROI gestellt. Ne? Was ist eigentlich der Return of Investment für mich? Ja, was soll ich da sagen? Ne? Ja, wenn Sie jetzt 5.000 Euro investieren, kriegen Sie dann aber 10.000 wieder. Keine Ahnung, was weiß ich. Ne? Das kann ich tatsächlich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, naja, vielleicht ist es aber irgendwann Reduce of Investment. Dann kriegt der ROI plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Das ist ein Return of Impact. Ich habe plötzlich mehr Einfluss. Und also ROI kann ich verschiedenartig lesen. Und der verengte Blick immer nur auf die Investition und was bringt mir das am Ende, ist schwierig. Ich sage den Leuten dann auch, wenn es um das Thema geht, sehr gerne, so rechnet doch mal aus, was euch die Dinge, die ich ja gerade auch schon mehrmals erwähnt habe, was die euch eigentlich kosten und was man dann mit Werte und Haltung womöglich verändern könnte.
Also finde ich wirklich schwierig, ne? Also Messbarkeit.
Schwer.
Ja, ne, also ja. Da kann ich auch nicht sagen, wir machen vorher eine Befragung und nachher, ich glaube auch die wird nicht so richtig transparent irgendwas zutage bringen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber vielleicht kann man natürlich rückwirkend die Unternehmerinnen und Mitarbeitende des Unternehmens befragen, wie es fühlt sich denn so 2 Jahre später an? Also
ich will es auch mal so sagen, also es hat mal ein Unternehmer zu mir gesagt, man muss heute diesen ganzen Sozialklimbim machen, ohne den kommt man hier ja nicht mehr, ne, kriegt man ja keine Leute mehr. Und dann weiß ich sofort, brauche ich gar nicht anfangen. Also klar, kann ich jetzt sagen, ja, komm, wir machen mal Workshops und so und machen mit den Leuten, ne, verdienen ein halbes Jahr schönes Geld, aber ich weiß am Ende, da kommt nichts rum. Das Thema ist dann durch, weil die Geschäftsführung nicht dahinter steht. Und wenn nur das Thema Geld das einzige ist, was bestimmend ist, dann wird es schwierig. Und da muss schon eine gewisse intrinsische Motivation auch von Seiten der Geschäftsführung da sein, die sagt, ja, mir sind die Leute wichtig, mir ist mein Team wichtig, ich möchte dieses Unternehmen irgendwann so aufstellen, dass ich es auch einem Nachfolger gut übergeben kann. Ne? Ein Unternehmer sollte sich auch mal überlegen, wer ist eigentlich sein Kunde? Also welchen Kunden hat der Unternehmer? Der Unternehmer hat nur einen einzigen Kunde und ist sein Nachfolger. Und wenn er da sauber und gut rausgehen will, dann sollte er sein Unternehmen so aufstellen, dass er da quasi einen sensationellen Preis für erzielt, weil jeder sagt, wow, da lecke ich mir alle Finger nach, so ein Unternehmen zu übernehmen, weil das super aufgestellt ist.
Ja.
Wenn man so einen Blick hat, dann verändert sich manches.
Jetzt hören unsere Folge, bin ich mir sicher, fast nur Fans zum Thema Nachhaltigkeit und diesen Werten und auch zur Haltung Demokratie. Und da sind sicher Führungskräfte dabei, ne? So, und die haben nicht dieses Einstellungsproblem, gehe ich jetzt einfach mal von aus, sagen so, ich hätte das gern so und würde das gern so machen oder machen sie schon, das wäre natürlich perfekt. Jetzt sollst du jetzt nicht deinen ganzen Baukasten verraten, aber was wäre so deine Empfehlung an die Führungskräfte? Du kennst jetzt natürlich keine Details, ich weiß, wir müssen pauschal bleiben, aber wie können die vielleicht ihre Mitarbeitenden motivieren, sich in so einen Prozess, ne, in so einem Leben von Werten und Haltung, wie könntest du die motivieren? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist eine Fragestellung, die haben heute viele gerade. Die sagen, wir haben das, vielleicht haben wir auch Fehler gemacht, es ist nicht perfekt, aber wir würden gerne alle mitnehmen auf dieser Reise. Wir möchten, dass die Mannschaft hinter uns steht.
Also das wäre ja schon mal sensationell, wenn sich das eine Führungskraft genauso fragt, weil das würde nämlich bedeuten, dass der oder die Führungskraft Menschen mag. Und das ist in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, die dazugehört, dass man einfach Menschen mag. Und wenn man lieber Excel-Listen mag als Menschen, sollte man sich überlegen, ob man als Führungskraft von einem Team wirklich so super geeignet ist. Und das andere ist dann eben tatsächlich das konkrete Vorleben. Ich kann nicht von anderen Menschen etwas verlangen, was ich selber nicht zu leisten imstande bin. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge. Dann ist das Thema Wertschätzung, wobei ich hier immer wieder sage, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Ich habe das ja ganz viel in Diskussionen, auch auf LinkedIn, sind wir beide ja unterwegs. Da hat man das so bei New Work, wo dann die oft so oft von Seite der Arbeitnehmer kommt, ja, es gibt ja keine Wertschätzung von Seiten der Führungskräfte. Und dann wird aber ganz direkt über die Führungskräfte geschimpft. Das ist aber auch nicht wertschätzend. Das heißt, genau. Wertschätzung braucht beide. Und die baue ich natürlich auf, wenn ich als Führungskraft entsprechend wertschätzend unterwegs bin und den Leuten auch mal vertraue. Es wird ja oft gesagt, ja, ich schenke denen Vertrauen. Nee, vielleicht sollte man den Leuten einfach mal Vertrauen geben, so lange, bis sie es vielleicht dann mal enttäuscht haben. Dann kann man darüber reden. Das ist vielleicht der bessere Weg. Und das sind so Punkte, die man auf jeden Fall jeden Tag ganz einfach machen kann. Ich habe mehrere Unternehmer gehabt, also Detlef Lohmann zum Beispiel wieder. Gutes Beispiel, ich liebe ihn dafür. Ja, Gruß an Detlef Lohmann, vielleicht hört das eines Tages. Der hat lange, lange Jahre, ist der jeden Tag durch das Unternehmen gegangen. Die haben da in Engen, wo sie sind, ich glaube so um die 200, 250 Mitarbeiter, und der ist durch alle Büros und alle Produktionsstätten gegangen und hat die Leute begrüßt. Und das war auch der Punkt, wo ihn Leute ansprechen konnten. Und er hat dann auch, wenn er manchmal mit Leuten gesprochen hat, sagte, dann konnte ich merken, wenn da irgendwas nicht gut lief, dann konnte man darauf eingehen und darüber sprechen. Und selbst er hat es genutzt, um die Post zu verteilen. Er hat selber so, und als es dann keine Post mehr gab, weil er nur noch E-Mail gab, ist er trotzdem weiter rumgegangen. Das heißt, das war so ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch gezeigt hat, dass ihm die Menschen wichtig sind. Und das hat mir ein anderer Unternehmer auch aus dem Buch Sinnstifter Amir Rugani aus München, ein IT-Unternehmer, der hat sogar mittlerweile, glaube ich, 400 Mitarbeiter, der geht durch seine Abteilung auch und begrüßt die Leute sogar mit Handschlag. So. Das sind kleine Gesten, die unglaublich viel bewirken.
Ich hatte vor kurzem einen Podcast Vera Starker, die ich auch sehr schätze, zum Thema Führung. Und das fand ich ganz spannend. Die hatten ja eine Studie gemacht zum Thema, wie reagieren Führungskräfte in Krisen. Und da wird halt mehr wieder in die Autorität gezogen und Entscheidungen selber getroffen. Und ich finde, und ihr Ratschlag war ein ganz klarer, lass die Verantwortung bei den Mitarbeitenden. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast zum Thema Vertrauen. Ne? Ich finde, Vertrauen musst du leben. Und das heißt, auch in der Krise zu sagen, okay, es gibt manchmal Dinge, die man entscheiden muss, die sind halt so. Aber ich denke, viele Entscheidungen muss man nicht wieder zurückdrehen. Im Gegenteil, da sollte man das Vertrauen haben, dass der Mitarbeitende an dem Platz, wo er der Experte ist, wahrscheinlich dann doch die bessere Entscheidung trifft und nicht als Führungskraft, die vielleicht ein paar Ebenen weiter weg ist und nur die Theorie kennt. Ne?
Das kann ja auch nicht meine Aufgabe als Führungskraft sein, wenn ich ein Team von 10 Experten habe, dass ich in jedem dieser Bereiche, wo die Experten sind, auch Experte bin. Ja. Ich soll ja dieses Team führen zu einem Ziel und einem gemeinsamen Ziel. Das heißt, ich muss denen ja zwangsläufig vertrauen, dass sie wissen, was sie machen. Und wenn ich denen dieses Vertrauen entgegenbringe, dann werden die auch genau das machen.
Ja.
Warum sollen sie es nicht?
Jetzt bist du ja schon viele, viele Jahre damit unterwegs und Arbeitnehmer haben ja so diverse Herausforderungen, Arbeitnehmer auch, aber Arbeitgeber zum Beispiel, junge Menschen für ihre Company zu gewinnen. Ne? Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, dass das Thema Werte, Haltung, wenn sich die jüngeren Generationen einen Job aussuchen, für sie eine wichtige Rolle spielt, dass sie einen Arbeitgeber finden? Also hast du da Erfahrung oder?
Ja, vielleicht darf ich ein ganz klein bisschen ausholen. Es geht da ja heutzutage auch ganz viel um Sinn in der Arbeit. Da wird ja auch immer gesagt, Sinn in der Arbeit. Da muss man sich vielleicht mal überlegen, wo kommt eigentlich dieser Begriff Sinn her? Und der kommt, der hat seine Wurzeln in, einmal im indogermanischen Send, das heißt Reisen gehen, und dann im althochdeutschen, mittelhochdeutschen Sinan. Und das heißt auch Reisen, aber auch Streben und Trachten. Das hört sich jetzt im ersten Moment so ein bisschen am Reisebüro an. Aber letztendlich sind ja die Fragen, die wir uns oft stellen, das Entscheidende. Das heißt, wohin gehen wir? Wonach trachten wir? Wonach streben wir? Was ist unser Weg? Und da kommt der Begriff Sinn her. Und Studien, ich liebe Studien, Studien haben mehrfach erwiesen, dass der allergrößte Anteil der Menschen gerne in einer Gemeinschaft leben. Mhm. Und wenn man in einer Gemeinschaft anderen hilft, auch manchmal was man aus der eigenen Komfortzone raus muss, die eigenen persönlichen Grenzen überwinden muss, um anderen zu helfen, dann stellt sich da ein großes Gefühl der Erfüllung und der Zufriedenheit ein. Man weiß, das war sinnvoll, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich habe etwas bewirkt. Und jetzt kommen wir zum Thema Arbeit. Lange, lange Zeit waren die eigentlich bestimmenden Treiber bei der Arbeit Sicherheit, Gehalt und Status. Mhm. Das sind so die Sachen, wo es immer drum ging. Und das Thema Sinn hat sich da nie jemand gekümmert. Die Leute sollten froh sein, wenn sie ein gutes Gehalt kriegen. Das reicht es schon. Und ich glaube, dass jetzt die jungen Generationen die erste sind, die das alles mal hinterfragen. Wir haben uns das nicht getraut, also ich für meinen Teil auch nicht. Ich habe das übernommen, was man uns beigebracht hat. Die 8-Stunden-Woche, womöglich auch mal Samstag arbeiten, Leistung bringen, das kommt ja komischerweise alles von den 60-, 70-Jährigen. Also auch so eher mein Alter. Ich bin ja auch Boomer, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben das nie hinterfragt. Und wir finden es natürlich jetzt eine Unverschämtheit, dass da jetzt junge Leute kommen, das hinterfragen, die plötzlich sagen, ja, ist ja alles schön mit Gehalt und Sicherheit und Status, aber ich möchte was machen, wo ich was bewirke in meiner Arbeit und wo ich etwas Sinnvolles mache, was auch der Gesellschaft nutzt. Und ich glaube einfach, dass die Unternehmen sich klar machen müssen, dass wir an der Schwelle dazu stehen, dass wenn man Engagement fordert von anderen, dass man Sinn bieten muss in dem, was man macht. Und das können mehr Unternehmen, als sie sich vielleicht vorstellen können. Sie sollten es nur mal anpacken. Und ich finde das eigentlich großartig, dass das so ist, weil es auch mir Hoffnung macht, dass wir dann mit so Themen wie Nachhaltigkeit, Schutz der Umwelt, gesellschaftliche Verantwortung eben wirklich endlich mal den entscheidenden Schritt vorwärts kommen.
Also ich bin da auch sehr dankbar sozusagen, und man hat ja immer noch die Möglichkeit, Dinge zu korrigieren, solange man auf diesem Planeten weilt, ne? Und mich treiben auch meine Kinder, und das Gute ist ja, Dinge zu hinterfragen, und wenn wir in einer Transformation sind, dann ist es ja wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, ne? Ob wir immer die perfekten Antworten haben, rückblickend, ist eine andere Frage. Aber es ist ein Prozess, der etwas besser machen soll, was vielleicht gestern schon gut war, aber vielleicht zukünftig noch besser, ne? Jetzt liebst du ja Studien. Ich liebe ja Geschichten. So Geschichten, die...
ich auch.
Du hast das gerade gesagt, aber ich liebe besonders Geschichten aus dem Leben. Hast du noch eine, sozusagen, wo du sagst, ach guck mal, über die möchte ich noch mal sprechen. Da habe ich auch einen tollen Prozess erlebt. Das ist eine tolle Geschichte. Kann ja auch ein kleines Fenster nur daraus sein. Und vielleicht gibt es noch ein Learning daraus, was andere mitnehmen können.
Ja, vielleicht erzähle ich eine Geschichte, die 4 Jahre lang top war und dann aber flop wurde. Weil das auch zeigt, wie wichtig die Menschen sind, die dahinter stehen. Wir haben eine, ich kann jetzt den Namen nicht nennen, aber wir haben eine NGO-Hilfsorganisation über 4 Jahre lang betreut und mit denen Leitbildprozess gemacht, Werteprozess gemacht. Und das war ein Bildungszentrum, also nicht die gesamte Organisation, sondern ein Teil daraus, Bildungszentrum, die wollten halt ihren Weg gehen. Und das war eine tolle Geschichte. Wir haben dann bei einem Workshop, wo es dann um Handlungsrichtlinien ging, waren 2 neue Mitarbeiter da, die gerade frisch drin waren. Es war so eine freiwillige Sache. Die hatten dann gefragt, wer will mitmachen. Und ja, die haben dann auch mitgemacht und waren dann auch ganz begeistert und gesagt, ja, wir sind wegen den Werten und was da, dieses Leitbild, was die jetzt hier haben, deswegen sind sie bei der Organisation und sind nicht zu den anderen gegangen. Die hatten eben auch noch verschiedene andere. Und das zeigte so toll, dass das funktioniert. Und die Leute waren total begeistert dabei. Und dann ist allerdings der Geschäftsführer der Organisation erkrankt, ist dann ausgeschieden. Es kam ein neuer Geschäftsführer nach 4 Jahren und den interessierte das alles nicht. Für den zählten andere Dinge. Und dann brach innerhalb von einem halben Jahr alles weg. Und es sind ganz viele Leute bei denen gegangen. Und der eine Mitarbeiter hat immer noch versucht, dass man sagt, komm, lass uns doch nochmal so einen Auffrischungsworkshop mit denen, ja, mit Sinnstifter machen. Und dann mal gucken, was können wir bewirken. Ja. War kein Interesse mehr da. Und am Ende ist es jetzt so, dass dort viele Dozenten gegangen sind, auch viele Leute gegangen sind. Das ist halt der Flop. Und das ist, tut sehr, sehr weh, wenn man das dann sieht, weil man eigentlich weiß, man hat tolle Arbeit da gemacht.
Ja.
Und das wird von ein, zwei Leuten mit den Füßen getreten und es ist vorbei. Und deswegen muss man auch, glaube ich, als Unternehmen immer sehr, sehr darauf achten. Ich habe das ja gerade schon mal gesagt, jedes Unternehmen hat auch Subkulturen, Abteilungen, Teams. Wenn man neue Führungskräfte, wenn man neue Leute einstellt, achtet darauf, wie die Werteeinstellung ist bei denen. Und weil die können ganz viel verändern. Deswegen ist es auch immer wichtig, mal so jedes Jahr mal so eine kleine Werteinventur zu machen. Ist das denn noch so, wie wir das mal hatten? Oder was hat sich da vielleicht schleichend verändert?
Ja.
Das sind alles die Dinge, weswegen ich mal sage, das ist ein Prozess und der dauert an. Der hört nicht auf.
Jetzt das Beispiel, was du gerade gebracht hast, danke dafür. Das hätte man sicher auch messen können, ne? Also wenn ich so sehe, was du geschildert hast, hätte man das wahrscheinlich ja an Zahlen belegen können für die Controller in unter
Absolut.
Uns. Entschuldigung. So, jetzt, ich will ja im Podcast immer Lösungen positiv, ne? Mal gucken, ob mir das jetzt gelingt, der Bogen wieder, wobei ich das Beispiel trotzdem sehr gut fand und ja ein paar wichtige Punkte gezeigt hat. Am Ende geht es darum, wie Menschen es umsetzen, wenn man über Sinn, Stiftung, Wertehaltung spricht. Ne? Die können auf schönstem Papier geschrieben sein, die besten Filme gedreht worden sein. Wenn es keiner umsetzt, hilft es nichts. Ne? Also ich denke, das ist am Ende ja die Kernbotschaft. So, jetzt sind wir ein bisschen bei Wünsch dir was oder wir gucken mal in die Glaskugel mit dem Jürgen, das mache ich auch mal gern. Wenn du, also wie wird sich das Zukunftsbild für Unternehmen entwickeln, also zum Thema Sinnstiftung, Haltung, Werte, kann man da, siehst du da einen Trend oder hast du einen Wunsch, kann man ja auch sagen.
Wünsche?
Musst du nur vorher formulieren, sozusagen, Weihnachten ist ja noch nicht, ne? Also vielleicht sind wir noch bei Prognose.
Ja, der Trend im Moment sieht ja im ersten Blick nicht so gut aus. Ne? Ich habe mir gerade schon gesprochen, USA, ja. Donald Trump sagt, ich will keine Diversity und selbst die deutschen Unternehmen dort, T-Mobile, SAP, sogar Aldi Süd, knicken ein und streichen alles von der Liste. Auch hier unser Telekom-Chef, der Herr Höttges, outet sich so ein bisschen als Mager-Fan und fände das eigentlich ganz toll, wenn wir das ja auch machen würden. Dann haben wir das Thema Lieferkettengesetz, wo es ja eigentlich darum geht, um Menschenrechte zu schützen, um die Umwelt zu schützen. Da gibt es auch gerade große Konzerne, die ganz laut danach schreien, dass das alles nicht sein darf. Jetzt kam Herr Kuhlmann von Evonik und will am liebsten ETS2 kippen, damit kein Emissionshandel mehr ist und die Wirtschaft da nicht belastet wird. Und dann denkt man immer, ach du, und klingt ja eigentlich gar nicht gut. Ne? Aber diese ganzen Konzerne werden in der Regel von Managern geführt, bezahlten Managern. Und es sind keine Unternehmer. Und wo ich wirklich sehr, sehr viel drauf setze und wo ich große, große Hoffnung habe, ist auf unseren wirklich genialen, tollen und wirklich bewundernswerten deutschen Mittelstand. Und wir haben hier ja auch einen ganz tollen Verband, den ich einfach jetzt auch mal nennen will, im Bundesverband Nachhaltiger Wirtschaft, die tolle Katharina Reuter, CEO bei ISO, wo, glaube ich, über 700 oder 750 Unternehmen sich zusammengefunden haben, um was zu bewirken. Ganz viele mittelständische Unternehmen. Das sind Unternehmen, die wirklich was bewirken wollen und die wirklich das anpacken. Auch im Bereich der erneuerbaren Energien entwickeln sich ja gerade so viele tolle neue Ideen, neue Unternehmen, die auf den Markt kommen. Unternehmen, die sagen, wir wollen hier was verändern. Und da ist das Traurige für mich, die brauchen uns eigentlich gar nicht, weil die nämlich in der Regel schon alle super toll aufgestellt sein. Aber ich feiere das, ich finde das super. Und das gibt mir Hoffnung und da denke ich, wow, ich glaube schon, das, was da die Konzerne machen, wird keinen Bestand haben. Wie gesagt, es sind bezahlte Manager, die gehen nach 3, 4 Jahren, hinterlassen im schlimmsten Fall irgendeinen Müllhaufen und gehen woanders hin. Hauptsache, sie kriegen ihre Kohle. Es sind keine Unternehmer, die langfristig denken. Und das ist eigentlich die Chance, die wir haben. Und da kenne ich auch viele zum Glück. Und da setze ich auch drauf, dass das uns in die Zukunft positiv begleiten wird.
Mhm. Ja, siehst du, das wusstest du gar nicht. Gestern war ich ja auf dem BEM-Festival auf Morgen und habe ich Katharina getroffen. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Katharina Reuter. Und wir haben uns verabredet für den Dezember für eine Folge 5 nach 12. Danke. Konntest du wirklich nicht wissen?
Nee, so. Das stimmt. Aber ich hatte sie schon in meinem Podcast. Ich weiß,
verdammt. Das weiß ich.
Nein, ich will, hört euch den mit Enrico an. Das ist großartig. Das ist ja dann auch der neueste Stand. Und ich glaube, sie ist wirklich eine tolle, inspirierende Persönlichkeit, die einiges zu erzählen hat. Und auch sehr kämpferisch, was das angeht. Das finde ich großartig.
Genau so ist es. Das war gestern auch wieder eine sehr gute Keynote. Und sag mal so, ne? Gewinn mit Sinn und 5 nach 12 gehen Hand in Hand. Also ich glaube, man sollte definitiv auf seiner Liste beide Podcasts haben. So, jetzt muss ich so ein bisschen auf die Zeit gucken, sehe ich schon an der Ecke. So, dann gehen wir nochmal zu dir und Sonja, lieber Jürgen. So, Werte sind ja auch was Persönliches, hast du von uns auch gesagt. Ne? Werte sind an sich erstmal neutral. Die Frage ist ja, was mache ich da aus? Wie lebe ich? Wie macht ihr das so im Alltag, privat und geschäftlich? Habt ihr auch so einen Wertekompass, den ihr aufgeschrieben habt? Den Rest des zweiten Teil nehme ich zurück. Einfach so.
Nein, das. Nee, das ist schon. Es ist. Unsere Werte haben sehr viel mit unserer Geschichte zu tun. Du kennst einen Teil daraus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so erzählen kann oder soll. Wir haben ja auf unserer Website stehen unsere Werte auch bei Sinnstifter Kultur. Mhm. Und wir haben diese Werte tatsächlich auch mit einer dritten Person gemeinsam erarbeitet. Mein Dank geht hier an Sibylle Teike. Will sie mal nennen, eine tolle Arbeit mit ihr zusammen gemacht, die genauso arbeitet wie wir auch. Und wir haben gesagt, was wir für unsere Kunden machen, machen wir doch mal idealerweise auch für uns, bevor wir hier mit Sinnstifter richtig starten. Und die Werte, die sich dann auf Basis unserer Geschichte rauskristallisiert haben und die wir auch wirklich leben, sind eben auf der einen Seite Mut und Zuversicht und auf der anderen Seite Begeisterung und Inspiration. Und ich glaube, wenn wir weder Mut noch Zuversicht hätten, würden wir nicht stehen, wo wir stehen. Und wenn wir keine Inspiration und Begeisterung hätten, könnten wir unsere Kunden nicht bedienen. Unsere Lebensgeschichte, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben eine Tochter, die früh verstorben ist. Aber es gab auch noch 4 Fehlgeburten dann zwischendrin. 2006 ist dann mein zweiter Sohn, also unser zweites Kind, ein Sohn geboren worden, der auch mit 4,5 Monaten schwer erkrankte, genau wie unsere Tochter. Und sie drohte uns unter den Händen wegzusterben, ohne dass wir überhaupt wussten, was der hat. Bis es dann rauskam, es war relativ banal, ist egal, aber es waren 2 harte Wochen. Es sind einige Sachen zwischendrin weiter passiert. Sonja hat dann zum Beispiel, also meine Frau, so eine musikogene Epilepsie entwickelt. Das heißt, Musik, die für sie emotional wichtig ist, kann epileptische Anfälle auslösen. Die Epileptologen in Bonn waren super erfreut. Die haben quasi mit ihr ihre Studien verdoppelt, weil es so einfach ging. Aber Musik hatte für sie zum Beispiel eine Riesenbedeutung. Und weil sie auch im Chor gesungen hatten, das war alles erstmal lange, lange Zeit nicht möglich. Heute steht sie auf der Bühne, sie hat so einen Zuversichtsvortrag und macht den mit Musik. Und da ist im schlimmsten Fall mal so ein Aussetzer Teil des Vortrages. Seit 4 Jahren kämpfen wir mit der psychischen Erkrankung unseres Sohnes, der jetzt 2 heftige Suizidversuche hinter sich hatte. Und das hat uns alles, also das ist natürlich Dinge, wenn man hier nicht den Mut hat, einfach nach vorne zu gucken, weiterzumachen oder die Zuversicht, dass wir das Leben in den Griff kriegen, dann glaube ich, würde das alles nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite lieben wir halt das, was wir machen. Ich habe es ja auch am Anfang gesagt. Ich habe mir irgendwann überlegt, das ist halt das, was ich kann. Und das möchte ich machen. Und ich möchte Menschen inspirieren. Ich möchte Menschen begeistern, umzudenken, anders zu handeln, besser zu handeln, sodass wir eben wirklich eine enkeltaugliche Zukunft für alle hinbekommen. Und deswegen leben wir wirklich diese Werte, die wir damals rausgearbeitet haben, vor knapp 4 Jahren, ja, leben wir eigentlich jeden Tag, teilweise leider auch zwangsläufig.
So, an der Stelle ist, glaube ich, ein paar Sekunden Pause mehr ist angebracht. Ich würde sagen, das war gerade der persönlichste Moment aller Folgen bisher, die ich hatte. Deswegen schiebe ich jetzt auch keine Frage mehr nach, Jürgen. Ich lasse den genau so stehen. Ich glaube, du warst gerade so persönlich, dass alles andere gerade falsch wäre an der Stelle.
Ja.
Ich würde aber gerne die 5x5 schon machen.
Ja, okay.
So, damit du guckst gerade so. Das passt alles, alles gut. Aber wir machen natürlich schon die 5x5 und Jürgen lächelt noch. Aber ihr seht, Jürgen Schöntorff hat definitiv Stehvermögen. Und alles, was er sagt, hat Substanz und kommt von innen. So kann man das definitiv sagen. Gehen wir zu den 5x5, lieber Jürgen. Ich, Jürgen Schöntorff, stehe für
Neugierde. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
meinen Kindern und deren Kindern im Idealfall eine wirklich lebenswerte Welt zu hinterlassen.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Oh, Kreuzfahrten machen und irgendwo zum Vergnügen durch die Welt fliegen. Das finde ich total krass.
Kommt öfter an der Stelle. So, und folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Welches Buch hat dich besonders beeinflusst?
Oh, na dann bin ich jetzt gespannt. Jetzt gibt es noch einen Buchtipp. Dann darfst du die Frage natürlich auch beantworten.
Ja, definitiv Factfulness von Hans Rosling. Eins der Bücher, wo ich finde, das muss jeder gelesen haben. Das ist sensationell. Und man kommt auf ganz andere Gedanken.
Willst du noch so einen Satz zu sagen?
Zu Factfulness? Mhm. Ja, das, also ich habe seinen Sohn mal beim Zukunftsinstitut kennengelernt. Das war schon sensationell. Er selber war da leider auch schon gerade verstorben. Aber Hans Rosling, was sich auch immer lohnt, ist seine TED-Vorträge anzugucken. Also wirklich mal ins, auf YouTube gehen, TED eingeben, ne, TED, und dann Hans Rosling und sich die anzugucken. Und dann wird man wissen, warum man von diesem Menschen ganz schnell Fan wird. Der ist sensationell.
Mhm. Dankeschön, lieber Jürgen.
Ja, danke dir.
Dankeschön für die inspirierenden und sehr persönlichen Einblicke. Nicht nur ein sinnstiftendes Unternehmen, sondern ich würde ja fast sagen, wir waren ja so ein bisschen in deiner Seele zum Schluss. Und deine Kraft, trotz aller Widerstände für Haltung und Werte, schätze ich sehr. Und ich glaube, das können wir alle in den großen, herausfordernden Zeiten, die wir gerade haben, gebrauchen. Und wer ein bisschen Inspiration braucht, weiß, an wen er sich wenden soll, geht einfach mal und schaut unbedingt auf die Sinnstifter Kulturseite vorbei, ruft den Jürgen an, er kann vielleicht euch noch Tipps geben. Also, wem die Folge gefallen hat, teilt sie gern. Wem das Thema Haltung betrifft, wer in das Thema Sinnstiftung gerade beschäftigt, sollte unbedingt bei 5x12 reinhören. Und ich kann nur empfehlen, das ist eine Folge, die man unbedingt hören sollte. Ansonsten abonniert natürlich gern 5x12, damit ihr keine Folge hier verpasst. Werte als Kompass sind mehr als ein Trend. Sie sind entscheidend für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft. Danke für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war euer Jürgen Schöntorff, zu Gast bei Enrico Eberlein.
Vielen Dank, Enrico, und Grüße an deine Zuhörer und Zuhörerinnen.